Natürlich, ich komme manchmal und da ist niemand da, die Türen sind zu, ich nehme mich gerne hin und bete. Es ist irgendwie ganz was anderes, in eine Kirche zu beten, als im Wohnzimmer zu Hause zu beten. Also ich bete in der Kirche viel lieber, weil das Haus schon Gott geweiht ist und Gottes Haus ist und das ist Gottes Eigentum. Und alle Menschen wissen ringsherum, das ist das Haus Gottes. So, der Kirchturm ist schon ein Zeugnis für sich selbst. Und auch der Teufel respektiert es. Ihr glaubt es gar nicht, wie der Teufel das respektiert. Zum Beispiel, die Leute wissen ganz genau, hier wird nicht geraucht. Schon an der Tür, ihr braucht kein Schild, in der Kirche wird nicht geraucht. Selbst wenn Gottlose reinkommen, da drücken sie vor der Tür ihre Zigarette aus. So, warum? Weil die Dämonen sogar wissen, das ist dämonenfreie Zone. So, Amen. Das ist dämonenfreie Zone. Lob und Dank. Das weiß der Teufel und deshalb, ich halte mich gerne in dämonenfreien Zonen auf. Okay, heute Abend, ich will anfangen. Eigentlich sollte ich die Predigt, wenn Gott redet und Gottes Reden verstehen, vorne setzen. Aber ich möchte den Lehrteil vorne wegnehmen, damit du besser aufpasst nachher auf die Predigt. Gebrauch deiner Gaben. Unter uns gibt es niemanden, der nichts kann. Du kannst lesen, du kannst schreiben, du kannst vielleicht kochen, du kannst stricken, du kannst sprechen. Ist irgendjemand da, der nicht sprechen könnte? So, jeder hat irgendein Talent, eine Befähigung, eine Gabe. So, und wir sollten unsere Gaben gebrauchen. Gebrauche deine Gaben. Es gibt die natürlichen Gaben und so viele Menschen, die beten, Gott, gib mir irgendetwas. In der Bibel wird uns gesagt, dass wir zuerst das Natürliche gebrauchen müssen und dann kommt das Geistliche dazu. Wenn du mit deinem Natürlichen, mit deinem am Ende bist, dann kommt das Geistliche. So, solange du dich nicht verbraucht hast, erwarte nicht, dass was Neues, Göttliches von oben herabkommt. Ich lese zuerst einmal zum Einstieg eine Bibelstelle, reiß aus dem Zusammenhang natürlich raus, das nehme ich mir die Frage, sind ja nur Sprüche, Sprüche 10, 16. 10, 16. 16 ist die Zahl für Kampf, für Krieg, für alles, was du in der Bibel mit 16 irgendwo liest, das ist mit Krieg zu tun. Aber Sprüche 10, 16. Der Gerechte braucht sein Gut zum Leben. Der Gerechte braucht sein Besitz, sein Gut zum Leben. Der Gottlose braucht sein Einkommen zur Sünde. Das ist also mein Einstieg. Der Gerechte braucht sein Gut zum Leben, der Gottlose braucht sein Gut zur Sünde. Gut, das übersetze ich mit Besitz, mit Eigentum, was mir gehört. Ich übersetze dies mit Gaben, mit Fähigkeit, mit einfach, was ich habe. Zum Beispiel, ich habe nicht vielleicht die Gabe des, Sprüche 10, 16, ich habe nicht die Gabe des Gebens, wenn ich kein Geld habe. So, also nur der, der vermögend ist, ein Millionär hat die Gabe des Gebens, da braucht er gar nicht darum bitten, das sollte geben. So, wir haben uns heute Abend kurz unterhalten, warum geht es in unserer Wirtschaft so schlecht. Wenn unsere Bundesbahn oder was weiß ich, die Bauern, wenn die ihren Zehnten gegeben hätten, dann müssen sie nicht notschlachten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ein großer Landmaschinen- oder Baumaschinenhersteller, was heißt, der war damals noch ein kleiner Betrieb, und die waren kurz, er war vorm Konkurs. Und dann geht er in eine Kirche und sagt also, und er war vorm Konkurs und er war drauf und dran, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und dann sagt, ihr kennt ja diese Baumaschinenliebherr und so weiter, das ist nur ein Teil, eine deutsche Abteilung des großen Weltunternehmens. Und er war kurz vorm Ende und er sagt, bevor ich mein Leben ein Ende setze, gehe ich noch in der Kirche, spreche ein Gebet. Und dann kam es zu einem Pfingstler oder an jemanden, der auch an den Zehnten glaubte. Und dann sagte, beten Sie mit mir, was kann ich tun? Ich bin vom Konkurs, also ich werde gehängt eigentlich. Das war für ihn ja fast der Tod, der Konkurs. Und dann sagt der Mann, ich bete mit Ihnen, aber fangen Sie etwas zu tun für Ihr Geschäft. Er sagt, ich bin am Ende, was soll ich noch für mein Geschäft tun? Ich kann nichts mehr tun, es ist aus mit mir. Sagt er, fangen Sie an, Zehnten zu geben. Und dieser Mann hat angefangen, Zehnten zu geben. Und Gott hat angefangen, die Firma zu segnen. Das ging aufwärts. Und dann, als er sehr gesegnet war, er hat eine Firma nach der anderen weltweit aufgekauft, dann ist er so weit gekommen, dass er nur noch 90% für Gott gab, nicht nur den Zehnten von seinem Einkommen, 90% für Gott und 10% hat er für sich behalten. Und er sagt, ich kann auch nur ein Schnitzel auf einmal essen. So er hat nur 10% für sich gebraucht, weil Gott ihn so mächtig und so reich gesegnet hat. Wenn die Leute sich an das Wort Gottes halten würden, sie würden gesegnet. Unsere Wirtschaft würde gesegnet, unsere Finanzen würden gesegnet und so weiter. Der Gerechte braucht sein Gut zum Leben, der Gottlose braucht sein Einkommen zur Sünde. Was ist gebrauchen? Gebrauche deine Gaben. So, du hast etwas. Ich weiß jetzt nicht, was du hast, aber das ist egal. Aber du hast etwas. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es gibt keinen, der nicht begabt wäre in irgendeiner Art und Weise. Die Bibel ist voll von Beschreibungen, was Gaben sind. Darüber werde ich heute Abend nicht sprechen. Aber ich möchte heute Abend dir sagen, benütze das, was du hast. Ich gehe hier ganz schnell durch so ein paar Punkte. Benütze, was du hast, nicht, was du nicht hast. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen, um Gott zu dienen. Benütze das, was du hast. Gott, als er Moses berief, hat er schnell gefragt, Moses, was hast du in deiner Hand? Nur ein Stecken. Und mit diesen Stecken, jetzt kannst du die ganze Geschichte Moses, der Israel aus Ägypten führte, nachlesen. Moses hat seinen Stab gebraucht. Er hat vor Pharao Hokuspokus gemacht und Halleluja, oder was er sonst noch gemacht hat, hat alles nur mit dem Stab, was er in der Hand hat. Ihr habt nur den Stab in der Hand. Mit dem Stab hat er das Meer geteilt, mit dem Stab hat er Wasser aus dem Felsen geholt, mit dem Stab hat er in mächtiger Art und Weise gewirkt. Was hast du in der Hand? So, das ist, was Gott gebrauchen möchte. Stab ist ein Symbol, worauf du dich stützt, worauf du stolz bist, was dein Besitz ist. Das war ein Hirtenstab damals. Mach Gebrauch von dem, was Gott dir gegeben hat. Mach Gebrauch von dem, was Gott dir gegeben hat, was dir in die Wiege gelegt worden ist. Egal, was es ist. Manche Gaben sind verkümmert, weil sie falsch belehrt worden sind. Zum Beispiel, jemand hat die Gabe des Tanzen, von Ballett oder von künstlerischem. Ja, früher war es verpönt in christlichen Kreisen, Theater, Kino, Musik etc. war verpönt. Das ist vom Teufel alles. Oder Literatur und so weiter. Gott hat Gaben gegeben. Gebrauche, was du hast und lass diese Gaben nicht verkümmern. Du hast wie in deinem Körper Blinddarm. Wozu ist Blinddarm da? Verkümmert. Aber früher hat es mal eine Funktion gehabt. Und manche Menschen, Gott hat mir beim Beten gezeigt, als ich über das Thema nachdachte, manche Menschen bestehen nur noch aus Blinddarm. Die haben nichts mehr. Die fragen sich, was ist lieber? Wozu ist das da? Wozu ist das da? Wozu habe ich das gelernt? Wozu habe ich studiert? Wozu habe ich mich vorbereitet? Voller Blinddarms. Also, das muss rausoperiert werden. Dein Blinddarm muss heute raus. Und vielleicht gleich 5 Blinddarms, geistlich gesprochen. Ihr versteht mich. So, gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist bei der Handauflegung. Die Gabe musst du erwecken. Das wird nicht der Heilige Geist tun. Manche Leute warten immer auf den Heiligen Geist, der wird nie kommen. Das kann ich dir schriftlich geben, heute Abend steht in der Bibel, der Heilige Geist wird dir nicht helfen dabei. Du musstest die Gabe erwecken. Und zwar, bei der Geburt bekommst du natürliche Gaben, bei der Wiedergeburt bekommst du geistliche Gaben obendrauf. Du weißt gar nicht, wie reich du bist. Also du hast natürliche Gaben und du hast geistliche Gaben. Und jetzt heißt, erwecke die Gaben, die dir bei der Handauflegung gegeben worden ist. Und weißt du, was das heißt? Handauflegung heißt nicht nur so schnell segnen. In der Bibel heißt einmal, lege niemand so schnell die Hand auf. Das heißt, man hat früher die Menschen in die Gemeinde aufgenommen, indem man die Hand aufgelegt hat. So, das, was während der Handauflegung dir in der Gemeinde gegeben worden ist, durch Gottes Gnade, das muss jetzt erwecken. Paulus wurde berufen, als er nach Damaskus kam in die Gemeinde. Und da kommt Bruder Ananias, ich kann mir vorstellen, lass mich mal nur mal fantasieren, dieser Bruder war 82 Jahre alt, bisschen zittrig, und er legt so die Hand drauf. Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich zu dir geschickt. Du bist ein auserwähltes Werkzeug. Du wirst zu Israel und zu den Königen gehen und du bist ein besonderes Zeugnis für mich. Er hat gesegnet. Und das, was Bruder Ananias ihm durch die Handauflegung aufgelegt hat, das war wie ein roter Faden durch sein Leben. Ob er das glauben wollte oder nicht, er konnte das nicht abschütteln. Selbst wenn er versucht hat, es abzuschütteln, er hat es nicht geschafft und er hat es auch nicht geschafft, abzuschütteln. So, gebrauche, was Gott dir gegeben hat. Wende es an. Das ist so wichtig. Das, was Gott dir jetzt gegeben hat, anwenden. Was nützt dir die beste Medizin, wenn sie nicht eingenommen wird? Was nützt das ganze Können, wenn du nicht einsetzt? Egal, was es ist. Bediene dich dessen, was Gott dir gegeben hat. Dein Gut, dein Besitz, das ist dein Erbe. was dir gehört, was er dir verheißen hat, was er dir zugesagt hat. Gebrauche. Gebrauchen ist Nutzanwendung. Und zwar, das, was du hast, wird zum allgemeinen Nutzen gebraucht, nicht für dich. So viele Menschen denken, für mich ist das. Nein, nein. Für den allgemeinen Nutzen, 1. Korinther 12, 7, alles zum allgemeinen Nutzen. Mit deiner Gabe sollst du irgendjemand nützen, nützlich sein, jemand fördern, jemand aufbauen. Auch das Zungengebet, sogar, das ist ja Fremdsprache. Kein Mensch versteht es. Es ist nur letztendlich, wenn du genau hinhörst, plappern. So, und in der Bibel heißt es, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Das gehört auch das Zungenbeten dazu. Das ist nicht nur, das ist wie im Plappern. Aber wenn jemand in Zungen redet, und da kommt ein Unkundiger, lies 1. Korinther 14, 22 und 23, und jetzt kommt ein Unkundiger, jetzt denkt er, wo bin ich hingeraten? Puh, was ist denn das? Jetzt reden sie alle in Zungen, alles Chinesisch, Französisch, Spanisch, Griechisch, alle möglichen Sprachen, und die haben den nicht mal gelernt. Und er wird, entweder rennt er raus, oder er bekehrt sich. Zum allgemeinen Nutzen. Auch das Zungenbeten der Gemeinde ist zum allgemeinen Nutzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in diesem Zungengebet im Fluss des Heiligen Geistes sind und nicht auf der Reihe tanzen. Denn die denken, Mensch, die singen doch falsch, die Schwester oder der Bruder. Guck mal, der tanzt aus der Reihe. So, wenn der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt, egal in welcher Form, auch in der Predigt, im Gebet, in allem, das ist ein Fluss des Heiligen Geistes. Und wir sollen diese Gaben gebrauchen zum allgemeinen Nutzen. Gabenträger leisten überall gute Dienste, sind behilflich. Sie suchen nicht ihren Vorteil, sondern sie wollen das Reich Gottes fördern. Oh, Hauptsache, dass der zum Glauben kommt. Hauptsache, mein Nachbar wird gesegnet. Ich bin schon gesegnet. Aber der soll gesegnet werden. Der soll reich werden in Gott. Dass das Evangelium sich ausbreitet, etc. Erwecke die Gabe. Beschäftige dich mit deiner Gabe. Ist so wichtig. Wenn du eine Gabe hast, fang an, dich damit zu beschäftigen. Verbessere sie, fördere sie, baue sie aus. Qualifiziere dich in deiner Gabe. Du kannst Musik spielen, aber jetzt lerne nach Noten. Lerne noch mehr dazu. Lerne Stücke zu spielen, dass es fließt, dass der Heilige Geist durch dich fließen kann. Gott kann ganz plötzlich jemand was schenken. Jimmy Swaggart, der hat Klavierunterricht gehabt, ein amerikanischer Evangelist, hat Klavierunterricht gehabt und das hat ihm gestunken, die klassische Musik. Und dann sagte der Herr, ich möchte das nicht. Aber als er sich bekehrte, und das Erstaunliche ist, bei seiner Bekehrung hat gesagt, oh Herr, was kann ich jetzt für dich tun? Und der Herr hat gesagt, was kannst du? Er sagt, ich spiele gerne Klavier. Also ich spiele nicht gerne Klavier, aber ich würde gerne Klavier für dich spielen. Das ist das, was ich wissen kann. Und der Herr hat ihm eine Gabe gegeben und von dem Augenblick fing er Klavier oder Musik zu machen zur Ehre Gottes. Und wenn ich in Russland bin und dann Jimmy Swaggart Filme im Fernsehen laufen, den russischen Geschwistern laufen die Tränen, wenn der dann am Piano sitzt und spielt und das sein während des Musiks und Gesangs dann so predigt, er hat so eine ganz bestimmte Art von Gott entwickelt, so er singt und dann kommt eine Predigt und dann wieder Musik und dann, ja, fantastisch. Gott hat ihm diese Gabe gegeben. Aber du musst die Gabe, und manchmal ist es zuerst einmal, was Gott dir gegeben hat, das stinkt dir. Das ist dir zuwider, das möchtest du nicht. Das ist die, nee, nachher komme ich, wenn Gott redet, wie funktioniert das? Du lehnst es ab, aber das hat Gott dir gegeben und du protestierst. Und der Teufel weiß es, der versucht, diese Gabe zu verhindern, damit du ja kein Klavierunterricht nimmst, damit du keinen Sprachunterricht nimmst, damit du keine Kurse besuchst. Das ist langweilig, das werde ich nie brauchen. Und er versucht dich zu blockieren, weil er, der Teufel, genau weiß, wenn er diese Gabe einsetzt, habe ich verloren. So, wir können das Reich des Teufels zerstören dabei. So, finde heraus die Gabe und dann fang an, dich zu profilieren. Werde ein Profi. Jeder Gabenträger sollte ein Spezialist werden. Wenn ein Künstler ein Werk schafft, was macht er? Er schafft es aus seinem Inneren heraus. Versuch einmal das, was in deinem Herzen ist, immer mehr zu verbessern, immer mehr zu veredeln. In Matthäus 12, 35 heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, ein böser Mensch bringt Böses hervor. Genau, was ich gelesen habe. Der Gerechte braucht sein Gut zum Leben, der Gottlose braucht sein Gut und sein Einkommen zur Sünde. So, ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Werde gut in deinem Herzen und du wirst Gutes hervorbringen. Gutes schaffen, du wirst kreativ sein. Gabe ist ein Gebrauchsgegenstand, keine Medaille. So viele Gotteskinder, die denken, ah, guck mal, Gabenträger. Nein, nein, das ist Dienstgabe. Und du musst rechnen, wenn du Gaben hast, wirst auch kritisiert. Und du musst lernen, mit Kritik zu leben. Und was der da macht, das kann ich auch. Probier es jetzt mal. Und du wirst sehen, das ist nicht seine Gabe, nicht seine Befähigung. Und der wird schnell auf die Nase liegen. Aber lass ihn mal probieren, wenn er glaubt, er könnte das machen. So, Gabe ist ein Gebrauchsgegenstand, nichts Besonderes. Nur ein Mittel zum Zweck, damit Gott durch uns transparent wird. Damit Gott sich durch uns verwirklichen kann, Wirklichkeit werden kann. Gabe ist so etwas, als ich so nachdachte, Herr, zeig mir, wie kann ich meinen Geschwistern, und manche Geschwister sind Hausfrauen hier in unserem Gottesdienst, Herr, wie kann ich so simpel und so einfach darstellen? Und da bin ich beim so einem Türkenladen vorbeigefahren und dann sehe ich diese Obstausstellungen und Gemüse und so weiter. Und dann hat der Herr gesagt, nimm dieses Beispiel, greif dieses Beispiel auf. Da kauft eine Hausfrau alle möglichen Gemüse zusammen und dann macht sie zu Hause Tisch fertig. Durch ihre Gabe, durch ihre Fähigkeit kocht sie, macht sie sogar mundfertig, schneidet in Stücken. So, du kannst nicht einen ganzen Kohlkopf auf einmal schlucken. So, das wird zusammengeschnitten, zubereitet und dergleichen. So, Gaben ist das, die Fähigkeit, aus einem Komplex etwas Detailliertes, Spezielles draus zu machen, so mundfertig zu machen, so dass in Scheiben zu schneiden oder wie ein Bäcker backt Brot und dann kann er das auf den Tisch servieren. Also, Gaben werden eingesetzt. Gaben sind immer für die anderen gegeben, nie für dich. Und alle Gaben der Heiligen Schrift und alle natürlichen Gaben sind zum allgemeinen Nutzen. Auch du, wenn du heute Abend hier sitzt und denkst, na, ich brauche das nicht. Nein, du profitierst von anderen. Lesen und Schreiben hast du von anderen gelernt, von Vater und Mutter, von der Schule. Das Alphabet hast du nicht erfunden. Irgendjemand hat das Alphabet kreiert oder die Zahlen geschaffen. Du hast alles, was wir haben, 99%, was wir haben wir von irgendjemand übernommen. So, und irgendjemand hat gedient. Wir wissen nicht einmal, wer da war, der die Schrift erfunden hat oder die Mathematik entdeckt hat oder wie man Brot backt entdeckt hat. Weißt du, alles musste mal erfunden werden. Wir haben das alles vergessen, aber wir gebrauchen diese Dinge, diese Gaben, die Gott den Menschen gegeben hat. Werde ein Gebraucher der göttlichen Gnaden. Das ist so das Stichwort, das Gott mir gab heute Abend. Ein Anwender, ein Mitarbeiter Gottes, das werde ich morgen darüber sprechen. Ohne dich wirkt Gott nicht. Kannst du da Amen sagen? Glaubst du das? Ist das Wort Gottes? Das kann man das biblisch belegen. Ohne dich wirkt Gott nicht. Gott hat keine anderen Füße, keine anderen Hände, keinen anderen Mund, keine anderen Augen, kein anderes Herz als dein und mein Herz. Das ist es. Gott wirkt durch uns. Wenn du eine Gabe hast, dann bist du ein Verfügungsberechtigter, über die Gabe zu verfügen. Es ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Manche Leute denken, nein, das muss mir gegeben, ich warte auf was ganz Besonderes. Wenn du eine Gabe hast, du bist ein Verfügungsberechtigter. So, wenn du Geld hast, ein Gerechter, der sein Gut unter der Gnade Gottes verwaltet, ein Gerechter braucht sein Gut zum Leben. Der Gerechte kann sein Gut natürlich zum Fenster rausschmeißen. So, wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, du bist ein Verfügungsberechtigter. Pfingstler, Charismatiker, ihr sollt wissen, wenn wir von Gott Gaben haben, wir verfügen über die Gaben. In der Heiligen Schrift heißt, der Geist ist den Propheten untertan. Manche kriegen Knacks, da fallen vom Stuhl runter. Der Heilige Geist ist den Propheten untertan. Wenn du nicht den Mund aufmachst, wird der Heilige Geist nicht durch dich sprechen. So, du unterdrückst es einfach. Ich kann unterdrücken, ich habe oft das getan, tue es auch immer wieder, wenn ich nicht fühle, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich denke, nein und so weiter. Und es ist immer sich schön, wenn man sich Gott hingibt und hingeben kann, dann kann Gott durch uns wirken. So, der Geist ist den Propheten untertan. Wenn ich nicht beten will, dann bete ich nicht, dann wird auch Gott nicht gepriesen und Gott nicht gelobt. So, von dir ist es abhängig, was mit Gott passiert. Du kannst funktionieren oder auch nicht funktionieren. Du kannst dein Licht unter dem Scheffel stellen oder du kannst dein Licht auf dem Leuchter stellen. Du kannst mit deinen Funden wuchern oder kannst deinen Fund vergraben. Das liegt an dir. Du verwaltest das Gut. Es liegt in deinen Händen, was Gott dir anvertraut hat. Und was du machst, ist gemacht. Was du nicht machst, ist nicht gemacht. Versteh das. Was du nicht machst, ist nicht gemacht. Erwarte keinen Engel, erwarte nicht, dass jemand anders macht. Und wenn jemand anders das macht, das ist Kurpfuscherei. Wenn jemand anders etwas tut, was du tun solltest, geh zu meinem Neffen und gib ihm Zeugnis. Weißt du, der schmeißt dich zum Fenster raus, wenn du das tust. Der sagt, was fällt dir ein? Da soll die Oma selber kommen und mir Zeugnis geben, wenn sie was will. Ich habe so einen Fall gehabt, dass ich nach Berlin zog. Irgendjemand aus Süddeutschland hat gesagt, ich ziehe nach Berlin, nehme das Eingemachte für meinen Sohn, der hier in Berlin studiert und so weiter, der will von Gott nichts wissen, und bring ihm das rüber und sag schöne Grüße und gib ihm Zeugnis. Als ich das getan habe, habe ich beinahe Schläge gekriegt. So, ich weiß, wovon ich spreche. Was die Oma tun sollte, das kann niemand anders, auch kein Pastor und kein Prediger und kein Evangelist und kein Engel abnehmen. Niemand. Das kannst nur du tun. Die Gabe, es liegt in deinen Händen. Gott hat es dir gegeben. Über die Funde wuchern, Lukas 19. Wisse, Gott wird von dir Rechenschaft fordern am Ende deines Lebens. Was hast du mit meinen Gaben gemacht? So wie in Lukas 19 da ist, so tu Rechenschaft jetzt. Ich will Zinsen haben. Ich will mein Geld wieder zurückhaben. Ich will das multipliziert haben. Ich will, dass du zu der einen Gabe eine neue Gabe gewinnst. Und der hat gesagt, ich habe 5. Oh Herr, ich war nicht so fleißig, aber ich habe 5 andere dazu gewonnen. So, und du siehst, jeder hat was dazu gewonnen. Und dann kam der eine, ach, ich habe nicht viel bekommen. Und am schlimmsten, am gefährlichsten leben diejenigen, die nicht viel bekommen haben. Die glauben, dass sie nicht viel bekommen haben. Die leben ganz gefährlich, die fliegen zum Fenster raus. Auf sie wartet ein schreckliches Ende. Die glauben, ich habe nichts bekommen. Die, wo so viel tun, die haben genug Arbeit und die sind voll beschäftigt. Aber die nichts tun, und deshalb, ich möchte in diesen nächsten Wochen und Monaten motivieren, dass du deine Gaben gebrauchst, dass du nicht zum Fenster rausfliegst, wie dieser Mann bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn in die äußerste Finsternis. Das wäre das Schrecklichste, was mir und uns passieren könnte. Du brauchst eine Gebrauchsanweisung, wie man mit diesen Gaben umgeht. Und die Hausfrauen, eigentlich sollte eine Hausfrau eine Ingenieurin sein, eine Technikerin sein, eine Computerfachfrau sein. Weißt du, im Haushalt, da sind so viele technische Geräte. Als meine Frau mal weg war, ich musste mal Wäsche waschen. Glaubst du, das stand ich da zuerst, muss ich die Betriebsanleitung durchlesen, wie man den Wäschetrockner bedient und wie die Waschmaschine bedient wird. Das hat schon, weißt du, weil man das nie macht. So, Und bei jedes Gerät, alles was du kaufst, ich habe hier für die Kirche jetzt neulich Staubsauger gekauft, ich habe die Betriebsanleitung, das muss zusammengebaut werden, wie funktioniert das Ding so? Man muss die Betriebsanleitung durchlesen und auch für die Gaben, der Heilige Geist hat uns hier in diesem Wort eine Betriebsanleitung gegeben und das Zeugnis des Heiligen Geistes ist uns da gegeben, wie wir diese Gaben einfach gebrauchen. Gottlose lassen sich gehen. Und das ist das große Problem. Menschen, die sich gehen lassen, die verfehlen ihr Ziel, sie haben keinen Sinn. So, der verplempert sein Geld. Denk an den verlorenen Sohn. Die Gaben, den ganzen Besitz hat dieser verlorene Sohn. Alles, was der Vater ihm gegeben hat, hat er alles verprasst. Und das tun sehr viele Gotteskinder. Sie verprassen ihren ganzen Besitz und am Schluss sind sie pleite. Und warum so viele Gotteskinder unter Depression leiden, Minderwertigkeitskomplexe leiden, ist, weil sie ihre Gaben nicht gebrauchen. Fang an, deine Gaben zu gebrauchen. Und um die Gaben zu gebrauchen, die in dir stecken, die Gaben sind nicht in der Gemeinde, die Gaben sind nicht irgendwo im Himmel, die Gaben sind in dir. So, das heißt jetzt, erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist, bei der Handauflegung. Das heißt, wie bei einem Sportler, trainiere, sei diszipliniert. Undisziplinierte Menschen werden nie recht ihre Gaben gebrauchen und entwickeln. Aber der Sportler, der fängt zuerst einmal über 80 Zentimeter zu springen, dann 1 Meter, dann 1,20 Meter, 3 Meter, dann springt er sogar noch höher, Stabhochsprung und etc. Dann schafft er immer mehr. Je mehr du trainierst, und das ist Disziplin, Gaben werden ohne Disziplin nicht entwickelt. Also gebrauche deine Gaben und fang an in Disziplin, die Gaben zu gebrauchen. Paulus sagt, wir laufen in Schranken. Wir üben uns, ein gutes Gewissen zu haben, befähigen uns. Okay, Gott möge uns Gnade schenken, dass du deine Gabe herausfindest und deine Gabe gebrauchst. Wir wollen auch Gott loben und preisen und ihn anbeten und sagen im Gebet, Herr, ich will dir dienen. Amen. So, lasst uns nochmals aufstehen und ein Choro singen und Gott loben und preisen. Und bei diesem Chorus, ich möchte euch einladen, ein Opfer aufzunehmen und bitten, das Opfer aufzunehmen. Wir wollen zur Ehre Gottes geben. Ich möchte allen danken, die immer wieder bereit sind, ihr Portemonnaie zu öffnen, zur Ehre Gottes. Auch das ist eine Gabe, die Gabe des Gebens. Gott segne alle Geber. Und von dir leben wir. Bei dieser Gelegenheit lade ich noch ein für morgen. Morgen 19 Uhr herzlich eingeladen. Morgen wird das Thema sein Umgang mit Gott. Mit Gott kann man umgehen. Und wie gehe ich mit Gott um? Wie habe ich mit Gott Gemeinschaft? Und das Thema wird sein die Heiligkeit Gottes. Gott ist, ja, mit Gott kann man nicht spielen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Der Umgang mit Gott, wie behandle ich Gott? Wenn ich Gott gut behandle, behandelt er mich gut. So, der Umgang mit Gott wird das Thema sein. Das Lehrstück wird sein, sei ein Mitarbeiter Gottes, arbeite mit Gott zusammen. Also ganz herzlich eingeladen. Am Sonntag haben wir um 10 Uhr Gottesdienst hier und da ist ein Thema. Als ich das Wort vom Herrn bekam, die Überschrift, ich war unterwegs, muss ich anhalten, habe gebetet, ich bete am liebsten im Auto, da bin ich so frei, die Scheiben beschlagen fast manchmal, so wenn ich bete. Und wenn ich so gebetet habe, plötzlich sagte Gott mir, ich habe im Auto das Thema bekommen für Sonntagmorgen und zuerst habe ich mich erschreckt. Das klingt so komisch, so paradox, habe ich zuerst gedacht, passt gar nicht in unsere Theologie hinein. Aber dann habe ich zu Hause nachgedacht und weiter gebetet. Ich habe nur das Stichwort von Gott bekommen. Weißt du, wenn Gott manchmal redet, gibt uns nicht die ganze Predigt. Er gibt uns ein Stichwort. Und jetzt muss ich an diesem Stichwort weiter arbeiten. Und zu einem Stichwort kommt ein anderes Stichwort und dann sind lauter Stichworte da und dann habe ich, ja, einen ganzen Satz. Stichwort von Stichwort. Und das Stichwort, das Gott mir für Sonntag früh gegeben hat, Gott ist gut zu den Guten gut. Gott ist zu den Guten gut. Dieses Stichwort, Gott ist zu den Guten gut. Ich sagte, nein, Gott, du liebst doch alle Welt, du liebst jedermann. Aber nein, als ich dann weitergebetet habe und Gott weitergefragt habe, die Sünder, die Hasste, die Gottlosen, die Hasste, er will, dass sie gerettet werden, dass sie gläubig werden. Aber wenn sie, aber besonders gut und günstig ist Gott zu den Guten. Gott ist gut zu den Guten. Das wird das Thema sein, was mich bewegt. Und dann lade ich auch ganz herzlich ein für das kommende Wochenende. Wir werden voraussichtlich Gäste hier haben. Dr. Sims und Paul Schmidtkall von der Bibelschule. Sie sind hier. Wir sind fest im Arbeiten an dem Projekt Bibelschule hier in Berlin und schauen verschiedene Projekte an. Ihr dürft kräftig mitbeten, dass wir das Richtige finden. Wir wollen nicht irgendetwas finden, sondern das Richtige wollen wir. Und da brauchen wir auch die Leitung des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts.
Zuerst ein Satz zu dem Projekt von der Bibelschule. Damit hängt auch die Finanzierung unserer Kirche zusammen. Und deswegen ist es ein Gebetsanliegen für uns alle. Ihr wisst, was hier noch zu machen ist. Und dann möchte ich bekannt geben, am 17. Februar kommt eine Pastorin aus Aschaffenburg, eine Frau, die ihr ganzes Leben mit ihrem Mann zusammen international gedient hat. Ihr Mann ist verstorben vor einigen Jahren und sie wird aus ihrem Leben berichten am 17. Februar. Und dann hat vorher jemand gebetet, dass die Pastoren doch eins sind. Da möchte ich sagen, heute Morgen waren wir 16 Frauen aus 16 Gemeinden, die Frauen der Pastoren in Berlin und haben den ganzen Vormittag zusammen gebetet. Und also die Einigkeit ist nicht eine Utopie, sondern ich denke, die ist schon da. Ja, und am Montagabend um 17 Uhr, noch zwei Sachen. Am Montagabend um 17 Uhr sind alle wieder eingeladen für die Chorstunde. Schwester Hanke macht das. Und da werden überwiegend, jetzt am Anfang muss man sich entscheiden, ob das mal später montags oder freitags sein wird vorm Gottesdienst, dass ihr am 17 Uhr am Montag zum Singkreis kommt. Und dann entscheidet sich auch, wann wir unseren Englischunterricht beginnen. In der Mitarbeiterversammlung wurde angefragt, ob man nicht Englisch-Grundkenntnisse beigebracht werden kann, kostenlos so in der Gemeinde. Und ich habe das zwar schon auf meinem Herzen bewegt, aber hat noch nicht gepasst zeitlich bis jetzt. Und jetzt gestern Abend hat mich der schwedische Bruder so inspiriert, der in Schulen geht und dort von Jesus erzählt. Und mir liegt es auf dem Herzen, ich werde den Englischunterricht offen anbieten für alle im Wedding, dass es in der Zeitung kommt und dass das eine Evangelisationssache ist. Und ich bitte euch, ich weiß noch nicht genau, wann es jetzt anfängt, da sind noch ein paar Zeiten zu überlegen, betet dafür und seid dann Evangelisten, die, wo ihr an Englisch mit teilnehmt. Wir werden die erste Stunde für Anfänger haben, so Grundkenntnisse im Englisch. Und zwar überwiegend ist es gedacht für Ungläubige, dass auch sie durch dieses Englischlernen Jesus finden. Und die zweite Stunde wird dann Übung von Grammatik sein und Konversation, weil viele, die können Englisch sprechen, aber die Zeiten oder manches bringen sie alles durcheinander, so dass wir da ein bisschen für die Fortgeschrittenen lernen. Und bete dafür, dass wir den richtigen Start haben, dass es zur Ehre Gottes ist.
Ich darf vielleicht noch sagen, eine ganz fantastische Arbeit ist dieser Englischkurs. Ich war in Litauen, als wir in Litauen waren, ich einquartiert bei den Mennoniten in ihrer Bibelschule, aber das ist eine ganz fantastische Bibelschule. Die haben in Litauen ausgeschrieben für die Litauer. Ihr wisst ja, Litauen will zu Europa kommen und was weiß ich. Und die haben angeboten Englischkurs für die Litauer. Und etwa 200 Leute haben sich gemeldet in Memel, in Klaipeda, für den Englischkurs. Und ihr Textbuch war die Bibel. So anhand der Bibel haben sie dann die Leute auch zum Herrn später geführt. Und weißt du, wenn jemand Gottes Wort liest, der kann an Gottes Wort nicht vorbeikommen und gleichgültig dabei bleiben. So in dieser Bibelschule, und das war ein alter Amerikaner, pensionierter Amerikaner, der sich da eingemietet hat und einfach so Englischunterricht als Mission getan hat. Okay, dieses Wochenende wird also ein seelsorgerliches Wochenende sein, Seelsorge, Vertiefung und so weiter für uns Gläubige. Wir haben jetzt gesegnete Gottesdienste gehabt und wenn Gott redet, verstehe ich Gottes Stimme. Ist Gott, der zu mir spricht. Viele Gotteskinder haben ein großes Problem und viele Menschen haben ein großes Problem. Sie denken, dieses Ich in mir, das bist du, der in dir immer wieder babbelt und quasselt und schwätzt. Und so weiter. Die Stimme Gottes ist etwas Gewaltiges. Gott spricht durch dein Herz. Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Aber nicht jede Fantasie und jede Schnapsidee und jedes Gefühl ist vom Heiligen Geist. So, da gibt es deinen Blechkasten zuerst einmal, lass mich mal so sagen. Dann gibt es die Stimme Gottes. Dann gibt es so Empfindungen vom Umwelt, was du siehst, das könnte gut sein. Das könnte der Herr sein. Dann gibt es natürlich auch den Teufel, aber der ist natürlich nur, der immer querschießt. Und zwar in der andere Richtung. Ich komme nachher zu sprechen darauf. So, wenn Gott redet, dass ich schön unterscheide, was ist mein Geist, was ist der Heilige Geist, was ist ein anderer Geist, so, wer spricht mit mir, mit wem unterhalte ich mich gerade? So, und wenn Gott redet, und ich möchte heute Abend schwerpunktmäßig auf das Reden Gottes die Betonung legen. Dazu lese ich Lukas Kapitel 6, Vers 27 und Vers 20, ein bisschen umgekehrt. Aber euch, die ihr hört, sage ich, nur diesen Satz, aber euch, die ihr hört, sage ich. Also ganz merkwürdig, zuerst die ihr hört, sage ich euch. Also zuerst einmal kommt das Hören, was primär ist, zuerst an erster Stelle und dann fängt er an zu sprechen. Euch, die ihr hört, sage ich. Euch, die ihr hört, sage ich. Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie hören, dass sie durchhören, indem er jetzt redet. Nicht alles, was ich zum Beispiel heute Abend predige, ist für dich. Eins ist für sie, für den, für die da hinten oder für niemand vielleicht gerade, wo da ist. Vielleicht jemand hört es auf der Kassette, wird gesegnet. Nachher rufen die Leute an. Aus Bremen rief jemand an, wir hören deine Kassette fortlaufen. Guck mal, Bremen, wie weit ist von Berlin. So, nicht alles, was du hier heute Abend hörst, ist unbedingt für dich. Und nicht alles, was Gott redet in einem Gottesdienst, muss unbedingt für dich sein. Und jetzt gelten, so ist herauszufinden, für welche Zeit, in welche Situation spricht Gott? Vielleicht ist etwas, was Gott dir sagt im Voraus, so das wirst du vielleicht in 5 Jahren gebrauchen, in 30 Jahren oder irgendwann. Und vielleicht hast du etwas gehört hier heute Abend, wo Gott geredet hat, aber das ist gar nicht für dich, sondern für irgendjemand, dem du das nachher weitererzählst und weiterträgst. So, das ist sehr schwierig, diese Sache zu deuten. Und deshalb, ich will euch helfen, das Reden Gottes zu verstehen. Ich bin schon über 30 Jahre im Dienst. Ich glaube, dass ich schon viel gesehen, viel gehört, viel verstanden und viel missverstanden habe. So, viel missverstanden habe. Volkert Spitzer, als er das Olympiastadion vor Jahren gemietet hat und das nicht so ein großer, durchschlagender Erfolg war. Manchmal denken wir, wenn Gott redet, muss ein so Bombenexplosion sein. Da müssen die Massen kommen, da muss das Stadion gepropft voll sein und da muss die Erweckung kommen. Als Volkert Spitzer diese Konferenz abhielt, wir saßen nachher am Tisch, ich war mit dabei, bei den Organisatoren saß er am Tisch und dann sagte, wenn ich noch einmal eine Vision habe oder eine Schau von Gott habe, da werde ich mit offenen Augen träumen. Also mit offenen Augen. Also sehr vorsichtig sein. sehr vorsichtig sein. Und die Gemeinde, diese Gemeinde damals am Nollendorfplatz, hat großen Knacks erlebt, weil die Gemeinde überfordert war. Gott hat geredet, Gott hat was vorgehabt, Gott hat was geplant. Aber da gab es so viele Umstände und so viel Widerstand und so viel Widerspruch. Zuerst waren alle dafür, dann waren alle dagegen. So, es war ein harter Kampf. Ich will nur sehen, wenn Gott redet, dass wir das Reden Gottes verstehen. In Hesekiel Kapitel 2, Vers 1, da ist eine ganz interessante Stelle, wie Gott redet. Stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Also damit hat der Prophet nicht gerechnet. Der Prophet, als er die Gegenwart Gottes erlebte, er fiel auf sein Angesicht. Und da lag er da, durch diese Gottesbegegnung schockiert. Und dann sagt Gott, stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Gott redet nicht, wenn du auf dem Bauch liegst und wenn du auf der Nase liegst. Egal, wo du liegst. Gott redet erst auf deiner Ebene, wenn er dich so weit gebracht hat, dass du auf seiner Ebene stehst. Stell dich auf die Füße. Wir sind ja das Ebenbild Gottes. Wir sollen aufrecht stehen. Und Hesekiel erschreckte es und ängstigte sich. Er fiel wie Toter zu Boden, heißt es vom Daniel. Wenn Gott redet, erschrecken die Menschen. Das ist also das Erste, was passiert, wenn Gott zu dir spricht. Bist schockiert, entsetzt, verwirrt. Er blass, schaudert. Deshalb sagt der Heiland immer, wenn er anfängt mit seinen Leuten was Geheimnisvolles zu reden, fürchtet euch nicht. Das ist sehr wichtig. Er sagt es immer von vornherein, also wenn Gott spricht, und selbst als Jesus geboren ist, als der Engel erschien, selbst da hat man große Probleme. Fürchtet euch nicht. Also weil wir immer erschaudern, wenn Gott anfängt zu reden. Wir sind verblüfft. Und Menschen, sogar der Herr Petrus, ich bin unrein, geh von mir weg, Herr Jesus. Oder Jesaja, Kapitel 38, 14. Ich bin unreiner Lippen, ich kann nicht reden, Herr. Ich tauge nicht und so weiter. Stell dich auf deine Füße. Da beginnt das wahre Hinhören. So, jetzt stehe ich, rede, Herr. So, jetzt können wir kommunizieren. Johannes, Kapitel 8, Vers 43. Warum versteht ihr meine Sprache nicht, fragt Jesus die Juden und die Menschen, die ihm zugehört haben, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Stell dir mal vor, er spricht und er sagt den Menschen, ihr könnt nicht mein Wort hören. Wieso denn das? Ihr seid aus dem Teufel, also die Juden. Euer Vater ist der Teufel, ihr seid aus dem Teufel und ihr könnt mein Wort nicht hören, weil die Voraussetzungen für das Hören fehlen. Die sind falsch programmiert. Es gibt so viele Menschen, fromme Menschen insbesondere, die können die Stimme Gottes nicht verstehen, besonders religiöse Menschen. Jetzt haben wir das Preußenjahr, 300 Jahre Preußen. Und interessant, ganz am Anfang der Preußengeschichte, da war der deutsche Kaiser sehr religiös und hat die Pietisten gefördert. Seine Frau verkehrt in fromme pietistische Kreise. Und dann geriet sie in ganz Extreme. Und es ist ganz gefährlich, wenn man in Extreme geriet. Sie las die Bibel, studierte die Bibel und dann hat sie ihre eigene Religion zusammengebraut. Und am Schluss, ein Pastor hat 13 Jahre lang versucht, sie von der Bibel auf die rechte Bahn zu bringen. Am Schluss landet sie im Irrenhaus und dann sagt der Kaiser oder der König damals, nein, jetzt will ich mit den Pietisten nichts mehr zu tun haben. Menschen, die sich nicht korrigieren lassen vom Wort Gottes. Und man hat ihr versucht zu helfen. In der Bibel heißt es, wenn man die Wahrheit nicht annimmt, Römer 1, wenn man die Wahrheit nicht annimmt, wird man verwirrt. Gib Gott sie dahin. Und Gott gab sie dahin, weil sie die Wahrheit nicht annahmen, der Lüge mehr glaubten als der Wahrheit, gab Gott sie dahin. So viele Menschen, die leiden unter Wahnsinn, religiösem Fanatismus, Verstocktheit und so weiter und wundern sich, warum. Warum prallt bei mir alles ab? Ist, weil sie irgendwo an irgendeiner Stelle, an einem Punkt Gottes Reden missverstanden haben. Irgendwo an einem Punkt. Und dieser Punkt muss geknackt werden, dieser Punkt muss gebrochen werden, dieser Punkt muss übergangen werden oder ausgeglichen werden. Herr, da, wo ich dich zum letzten Mal so richtig verstanden habe, da muss ich zurückgehen, um dein Wort zu verstehen. Gottes Stimme nicht zu kennen, ist das Schlimmste auf der Welt für einen Christen. Gottes Stimme nicht zu kennen, ist das Schlimmste für einen Christen auf dieser Welt. Das Schlimmste. Gottes Stimme, der redet nicht zu mir, sagt mir nichts, zeigt mir nichts, offenbart mir nichts. Ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 10. Welche verloren gehen, heißt es dort, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Sie haben nicht angenommen. Die Wahrheit ist schwer verdaulich. Ich weiß nicht, wenn dir jemand so knallhart auf den Kopf sagt, was mit dir los ist. Man traut sich heutzutage ja gar nicht mehr, die Wahrheit zu sagen. Das ist schlimm. Sehr schlimm sogar. Die weisen Menschen trauen sich, irgendjemand die Wahrheit nicht zu sagen. Der verbrennt sich die Finger, ist lackiert für den Rest seines Lebens, wird gekreuzigt. Jesus wurde gekreuzigt und so weiter. Die Wahrheit zu sagen, Wahrheit ist schwer verdaulich. Aber Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Deshalb ist es so wichtig, die Stimme Gottes zu verstehen. Verstehst du die Stimme Gottes? Viele Menschen sind stolz. Och, ich weiß schon alles. Wenn du alles weißt, kannst du nichts mehr dazu lernen. Kann Gott nichts mehr dir sagen, kann dir niemand mehr was sagen. So ist es immer wichtig, um das Reden Gottes zu verstehen, dass ich immer demütig bin. Und ja, es könnte wahr sein, vielleicht. Auch wenn du jetzt nicht verstehst, dass du sagst, ja, ich will mal nachdenken, ich will prüfen, ob das von Gott ist, ob das nicht von Gott ist. Und es ist so wichtig, dass ich nicht alles schluck. Wir sind nicht Staubsauger und nicht Vogelstrauß und nicht die Möwe. Als ich jetzt in Norddeutschland letztes Jahr war, da haben wir Naturpark besucht und ließ mich da in der Vogelreservat herumführen. Und dann habe ich etwas gesehen. Und dann hat der Führer gesagt, die Möwen, die fressen alles, was sie auf dem Platz finden. Schlucken alles, ob das nun Plastik ist und so weiter. Und dann, ja, sie schlucken alles. Sie denken, alles ist Lebensmittel und schlingen in sich hinein. Auch der Strauß macht das, Vogelstrauß, verschlingt alles. Das sind so Allesfresser. Christen sind nicht Allesfresser. Sie sind keine Möwe und kein Strauß. Also, wenn ihr das versteht, sie schlucken nicht alles und sie fressen nicht alles. So, wir sind Feinschmecker. Deshalb hat die Bibel auch über reine Speisen und unreine Speisen gesprochen. So, von wem kommt das, was du mir sagst oder was ich höre und so weiter? Dieses viel Hören ist verhängnisvoll unter Umständen. Man muss von Gott gelehrt werden, um richtig zu verstehen. Zu einem englischen Prediger einmal, und dieser Prediger war ein bekannter, sehr bekannter Prediger, Spurgeon, ein kraftvoller Prediger. Und da hat eine Frau einen Professor in Gottesdienst gebracht, zu diesem Prediger. Dieser Prediger hat seinen Predigt gehalten und dann geht der Professor, die Oma oder die Schwester geht mit dem Professor nach Hause und dann sagt der Professor zu der Frau, also ich habe von der Predigt überhaupt nichts verstanden, was der da gequasselt hat. Ich habe überhaupt nichts von der Predigt verstanden. Und dann sagt Spurgeon, bei derselben Predigt kamen Hunderte zu mir, als die Frau sich dann bei Spurgeon gemeldet hat und sagt, der Professor war in ihrem Gottesdienst und hat von ihrer Predigt nichts verstanden. Dann sagt Spurgeon, aber Hunderte von Hausfrauen kamen zu mir und sie haben gesagt, ich habe dein Wort verstanden, das hat mich getroffen, ich bin angesprochen worden, wie verhält sich das? Der hat es nicht verstanden. Und dann hat er einen Satz geprägt, also man muss von Gott gelehrt werden, Gottes Wort zu hören. Ganz, ganz, ganz arg wichtig, die Botschaft zu verstehen, dass man das Wort Gottes versteht. Wer kein Ohr, kein Verständnis für etwas hat, wird es nicht verstehen. Einmal kam ein Knecht zu einem Bauer, zu dem er diente, und sagte seinem Herrn, Herr, erlaube mich, dass ich hinten draußen hinter der Scheune schlafe. Dann sagt der Bauer, wieso, du hast doch ein Zimmer, du kannst im Zimmer wohnen, hier bei mir im Haus. Nein, sagte er, ich halte es nicht mehr aus, ich kann das Gequacke der Frösche und das Gepiepse der Zirpen und das Geplärre der Nachtigallen nicht mehr ertragen. Ich möchte lieber hinterm Haus schlafen. Weißt du, ein Mensch, der kein musikalisches Ohr hat, der kein Verständnis für die Schönheit der Natur hat, der wird alles als einen Anstoß empfinden. So, und wer kein Ohr für Gottes Wort hat, wird Gottes Wort nicht verstehen. In 1. Korinther 2, Vers 14 heißt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Basta. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Wie viel hat man schon über Gott gelesen, gehört, gesprochen und so weiter? Wie viele Gottesdienste hat man besucht? Und was ist der Resultat? Resultate sind oft gering, weil man das Wort Gottes nicht verstanden hat. Erst das verstandene Wort hilft uns. Das verstandene Wort befreit uns. Erst das verstandene Wort heilt uns. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. So, wenn das Wort Gottes zu uns kommt und wir angesprochen werden und wieder auf die Füße kommen, nicht nur auf die Nase und auf dem Boden liegen, dann heilt uns das Wort Gottes. So, zuerst muss das Wort Gottes gehört und dann verstanden werden. In der Bibel heißt es, und er öffnete ihr Verständnis, Jesus, als er mit den Emmaus-Jüngern sprach. Die hatten ein Brett vorm Kopf. Und so viele Menschen, christliche Menschen, gläubige Menschen, haben ein Brett vorm Kopf. Tut mir leid, wenn ich das sage. Sogar Menschen, die die Bibel gelesen, studiert haben, die haben ein Brett vorm Kopf. Die verstehen das nicht. Erst, wo der Heilige Geist die Decke wegnimmt, diesen Schleier wegnimmt. Oh, aha, so ist das. Das habe ich gar nicht gewusst. Gar nicht gewusst. Wenn Gott redet, jetzt will ich persönlich werden, verstehst du, komm noch auf den Philippus, der zum Kämmerer sagt, als er hört, der liest aus der Bibel. Verstehst du auch, was du liestest? Schon da, geschweige denn von der Predigt, schon beim Lesen des Wortes Gottes haben viele Menschen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, von was spricht er, von sich selbst, von jemand anders, wen meint er da? Und dann auch in der Predigt gibt es noch größere Probleme, wie beim Spurgeon schon da, wie der Professor, gebildet, hochintelligent. Ich habe nichts, kein Wort verstanden. Kein Wort verstanden. Alles war Chinesisch. Und böhmische Wälder oder Dörfer oder Häuser oder was es auch immer war. So, wir brauchen die Gottgelehrsamkeit, Theologie, die Lehre, die von Gott müssen wir gelehrt werden. Wenn Gott redet, zuerst zuhören. Und jetzt wird Gott redet. Johannes 18, Vers 37. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wer also selbst aus der Wahrheit ist, wer in sich selbst ein Bedürfnis trägt, ich möchte die Wahrheit hören, auch wenn es knallhart ist. Ich möchte erfahren, was du über mich denkst. Nicht, was die Leute über mich denken, was ich über mich denke, was mein Nachbar über mich denkt, was die Öffentlichkeit über mich denkt, sondern was denkst du über mich? Wer aus der Wahrheit ist, hört die Wahrheit. So, der hört so, wie wenn der Arzt ihm jetzt erklärt, an sein Bett kommt und sagt, das und das ist mit Ihnen los, so, der hört aus der Wahrheit, weil er krank ist, er hat ein Bedürfnis. Also wer mit einem Bedürfnis hört, so wie der Gefangene, wenn er den Wärter mit dem Schlüsselbund klappernd hört, da denkt er, jetzt kommt er an meine Tür. So erwartungsvoll, wer erwartungsvoll hört, der hört die Wahrheit. Lass mich mal das so diese Bilder verwenden. Die Schriftgelehrten, die haben die Bibel gehabt, und haben nicht verstanden, wo der Messias geboren werden musste. Sie blieben ganz ruhig in Jerusalem und gingen nicht, um ihn zu suchen, als die Weisen aus dem Morgenland kamen. Sie wussten alles ganz genau. Wissen ist nicht verstehen. So, wer Gottes Reden verstehen will, der muss vom Geist Gottes geleitet werden. Wer aus der Wahrheit ist, der Heilige Geist bringt uns erst auf die Spur. Ohne den Heiligen Geist werden wir nicht die Bibel verstehen. Die Bibel wurde nicht hebräisch geschrieben. Ich sage das jetzt mal so. Die Bibel wurde nicht griechisch geschrieben. Die Bibel wurde auch nicht lateinisch geschrieben. Und die Bibel wurde auch nicht deutsch geschrieben. Und durch irgendeine andere Sprache. Die Bibel wurde durch den Heiligen Geist eingegeben. Okay, glauben wir das? Können wir dazu Amen sagen? Heilige Männer, getrieben vom Heiligen Geist, haben das Wort gebracht. Und jetzt muss das Wort Gottes auch nur und kann nur verstanden werden mit dem Dolmetscher Heiliger Geist. So, der Heilige Geist muss uns helfen, die Schrift zu verstehen. 1. Korinther 2,13, geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Unser Leben muss vom Heiligen Geist bestimmt werden, damit wir es verstehen. Gottes Reden. Das passiert, du bist hier im Gottesdienst, kriegst eine Prophetie, hast in der Bibel zu Hause etwas gelesen und das bringt dich aus der Fassung. So viele Christen sind verwirrt, weil sie das Reden Gottes nicht kennen. Meine Schafe hören meine Stimme. Aber vielleicht bist du nur so ein kleines Lämmlein noch. Bist am Anfang vielleicht noch. Oder hast noch nie mit dem Hirten gut viel Kontakt gehabt. Bist noch nicht so richtig durchgetragen vom Herrn. Hast nicht viel mit dem Herrn erlebt. Woran erkenne ich, dass Gott redet? Im tiefsten Grunde. Zuerst einmal, ich brauche das Reden Gottes nicht. Im tiefsten meines Herzens weiß ich, was Lüge und Wahrheit ist. Okay? Du weißt, was richtig und falsch ist. Das muss dir niemand erklären. Du weißt, was gut und schlecht ist. Das weißt du, was gerecht und ungerecht ist. Du weißt im tiefsten Herzen deines Grundes. Aber das ist verschüttet und du willst es nicht wahrhaben, dass es so ist. So, und jetzt spricht Gott und legt den Finger auf die wunde Stelle. Das ist das Schockierende. Jetzt, während du die Bibel liest, plötzlich legt er den Finger auf diese wunde Stelle und sagt, mein Kind, so ist es. Die Wahrheit trägt keine Maske. Wenn Gott redet, dann sagt er knallhart, was los ist, wo der Hase im Pfeffer sitzt. Die Wahrheit beugt sich keiner menschlichen Philosophie, keiner Religion. Die Wahrheit braucht keinen Applaus. Die Wahrheit bittet nur um Gehör. Hör zu. Woran erkenne ich das, dass Gott geredet hat? Zuerst einmal, ich rege mich auf. Also, wenn du dich aufregst, dann hat Gott zu dir gesprochen. Wenn du nicht mehr schlafen kannst, hat Gott zu dir gesprochen. Mein Fleisch gefällt's nicht, dass ich wachgerüttelt werde, dass ich angesprochen werde, dass Gott mit mir was vorhat. Also, ich kann nicht mehr schlafen. In einer Evangelisation, wer die vergessen, kam eine Frau zu, sagte, seitdem ich gestern in einem Gottesdienst war, kann ich nicht mehr schlafen. Ich habe die ganze Nacht nicht durchgeschlafen. So, ich bin ganz total verwirrt. So, welche Religion ist richtig? Ihre Religion, meine Religion oder gar keine Religion? Was ist los? So, ich bin total verwirrt. Du regst dich auf. Es fordert dich heraus. Denn Gott will, dass du nach oben kommst und nicht nach unten. Es fordert dich heraus, Dinge zu tun. Gott erwartet etwas von dir. Er schreckt dich auf, deshalb fürchte dich nicht. Was? Das weiß Gott von mir? Das ist mit mir los? So, das ist für mich total neu, unverständlich, unbegreiflich und unerklärlich. Aber es ist letztendlich, sagst du, das ist richtig. Warum hat man mir das nicht früher schon gesagt? Warum sagt man mir jetzt erst diese Dinge so auf dem Kopf? Weißt du, wenn Gott redet nicht zu den Füßen, zum Bauch oder für die Ohren. Gott redet für unser Herz. Und es trifft uns an dem Punkt, wo unser Gefühl sitzt, unser Denken sitzt, wo alles drin sitzt. So. Die Wahrheit ist immer eine Offenbarung. Wenn Gott zu uns redet, ist immer eine Offenbarung. Etwas, woran ich gar nicht dachte, vielleicht total vergessen habe, total verschüttet. Plötzlich holt er Dinge hervor. Ich werde nie vergessen, ich hatte einmal einen südafrikanischen Pastor bei mir. Da kommt eine Frau nach vorne, weiß ich noch wie heute, die lässt mit sich beten und sagt, ich habe Rückenschmerzen, Pastor, bet mit mir. Und der Pastor legt die Hände auf und bevor er für ihre Rückenschmerzen betet, sagte der Heilige Geist, zeig mir, du bist okkult total belastet. Hast du Zaubereimittel zu Hause? Hast du irgendwelche okkulte Dinge zu Hause? Räum zuerst mal zu Hause den okkulten Laden aus und dann wirst du geheilt. Er sagt, ich habe vieles zu Hause. Hängt es davon? Und dann sagt er, ich bete nicht mit dir. Komm morgen Abend im Gottesdienst und morgen Abend gucken wir, was Gott getan hat. Und sie kam am nächsten Abend im Gottesdienst und ihre Rückenschmerzen waren weg, als sie den Zauber entfernt hat. Und meine Lieben, vieles hängt mit Ungehorsam, mit versteckten, verborgenen Sünden, an denen wir uns festhalten und Gott hat uns geredet und viele wissen, was richtig ist und was falsch ist und sie tun es nicht. So, es geht immer um Gott, wenn Gott redet. Mich sollt ihr suchen und nicht um mich, sondern um Gott geht es. Wovon spricht der Prophet? Von sich selbst, von jemand anders? Er sprach von Christus. Wer in Zungen betet zum Beispiel, auch das Zungengebet, weil ich vorhin sagte, auch das Zungengebet ist zur Verherrlichung Gottes. Wer in Zungen betet, der verflucht Jesus nicht, sondern der Preis Gottes. Alles, was wir tun, was geschieht im Reich Gottes, geht um die Verherrlichung Gottes. So, jedes Wort, das ergeht zur Aufbauung der Gemeinde und dergleichen. Gott sprach zu Adam. Adam, wo bist du? Und weißt du, was Adam machte? Versteckte sich. Hat Feigenblätter gemacht. Als er dann vorgekrochen kam zum lieben Gott, Feigenblätter. Er hat sich entschuldigt. Und weißt du, wenn Gott redet, wir verstecken uns zuerst. Ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal in die Pfingstgemeinde kam. Charismatiker sind Schlafmützen. Aber als ich in die Pfingstgemeinde kam, oh, da ging es doch turbulent zu. Und da gab es manchmal so Propheten, die richtig aufstanden. Und ich habe gedacht, lieber Gott, hoffentlich verschonst du mich. Hoffentlich hast du nichts für mich. Denn da wurde da ausgeteilt, dort was gesagt. Das war katastrophal. Es war gut für die Gemeinde. Du, da hat sich niemand getraut zu sündigen. Hat niemand getraut zu stehlen. Niemand getraut zu lügen, denn plötzlich kam es raus. Und ich werde nie vergessen, in einem Gottesdienst, da stand ein 11-jähriger Bursche auf und sagte, Herr, zeig mir, unter uns sind Diebe. Ich muss mir vorstellen, so etwas passiert in einem Gottesdienst. Unter uns sind Diebe. Keiner steht auf. Welcher Dieb würde da aufstehen? Würdest du als Dieb aufstehen, wenn da so ein Bengel aufsteht und mit 11 Jahren und sagt, unter uns sind Diebe? Und der Heilige, und dann kommt der Pastor und sagt, Junge, glaubst du wirklich, dass der Heilige Geist gesprochen hat? Ich sagte, unbedingt. Und dieser Junge war wirklich ein Gott hingegebener Bub. So, und sagte, ja, ich bin fest überzeugt, Gott hat gesprochen. Und dann sagt der Prediger oder der Leiter der Gemeinde, wir können nicht weitermachen. Wir müssen dieses Ding klären. Gibt es wirklich unter uns Diebe? Und dann sind sie ins Gebet gegangen, haben gebetet. Und weißt du, wer aufstand? Einer der Ältesten. Der stand auf und ging nach vorne und sagt, ich bin der Mann. Und ich habe gar nicht gedacht, dass Gott so die Dinge so ernst nimmt. Und das war ein Bauer. Und da haben sie im Wald verteilt, so wie viel, also ich weiß nicht, wie das draußen auf dem Land heißt. Jeder kriegt so einen Teil zum Wald sauber machen. Und das Holz, was im Wald ist, das darf er dann nach Hause nehmen. Und er hat auch einen Wald zugeteilt gehabt, von der Gemeinde zugeteilt bekommen. Und hat angeguckt, als er das war. Und dann sagte er, nein, das ist zu wenig. Da kriege ich kein Brennholz daraus groß raus. Hat einfach seine Grenze versetzt. Und hat gar nicht dabei gedacht, einfach so den Flock rausgezogen und woanders reingepflanzt. So, wo mehr Holz war zu holen. So, und hat ist vergangen. Und gerade, er hat das Holz nach Hause gebracht. Niemand hat es gewusst, nur er. Aber dieser 11-jährige Junge durch den Heiligen Geist bringt diese Offenbarung unter uns in Diebe. Und dann hat Buße gegeben. Und Gott hat diese Gemeinde mächtig bewirkt, oder mächtig gewirkt in dieser Gemeinde, als dann die Sünde bekannt wurde. Und weißt du, das ist nämlich der Heilige Geist. Ananias und Sapphira, habt ihr wirklich das Grundstück so teuer verkauft? Das ist Reden Gottes. Nicht so, liebe Kindlein, oh, der Heiland ist so süß. Ich weiß, dass der Heiland süß ist. Passt aber diese Süßigkeit nicht in unsere deutsche Sprache. In Englisch kann man das sagen, aber süßer Jesus, aber in Deutsch süßer Jesus. Nein, oder süßes Kind Gottes. Es ist so wichtig, der Herr meint es wirklich ernst. Adam, wo bist du? Und dann Feigenblätter. Immer wenn Gott redet, studier die Bibel, pass sehr gut auf. Menschen haben immer Entschuldigung. Wenn Menschen rennen, wenn Gott geredet hat, da ist was faul an der Sache. Ich kann nicht reden, Gott. Ich habe eine schwere Zunge. Dieser Moses hat Rhetorikschule besucht, in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Der kann nicht reden. Also wenn irgendjemand reden kann, war der. Der war der beste Redner des Landes. Der war der beste Architekt des Landes. Der war der beste Fechter des Landes. Und der kann nicht reden. Also bitteschön. Aber Gott gegenüber, ich kann nicht reden. Oder ich bin zu jung. Oder Herr, ich bin der Kleinste, Gideon und so weiter. Und genau das sind die Leute, die Gott mächtig gebraucht, die mit Entschuldigung kommen. Das sind die Leute, wenn Gott redet, wenn die sagen, ich tauge nichts. Die taugen was. Und die meinen, dass sie taugen, die taugen nichts. Das ist wahr. Das ist die Wahrheit. Wenn jemand kommt und Gott hat gesprochen und sagt, Herr, hier bin ich, dann genieße ich mit Vorsicht. Da ist was faul an der Sache. Der möchte nur mitmachen, mithängen dabei, profitieren, was andere aufgebaut haben oder was es auch immer ist. Da gibt es so viele Motive dafür. Gott sprach zu Abraham. Jetzt pass auf, jetzt Gott redet. Wie verstehe ich das Reden Gottes? 1. Mose 12, 1-3. Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Eine ganz gewaltige Zumutung. Wenn Gott redet, ist für dich und mich eine Zumutung. Verlass. Also Gott fordert etwas. Wenn Gott zu uns redet und nichts fordert, nur gibt. Weißt du, zu jeder Segnung in der Heiligen Schrift, das ist ein Grundgesetz. Und Gott weicht nicht von den Naturgesetzen ab, Gott weicht nicht von gar keinem Gesetz weicht ab. Er ist ein Dogmatiker. Gott ist ein Dogmatiker. So, er weicht von keinem Gesetz. Zu jeder Segnung ist eine Bedingung. Ich habe früher die schöne Lutherbibel gelesen. Die alten Lutherbibel haben was ganz Schönes in sich gehabt. Und ich habe eigentlich so die Bibel, einmal habe ich die Bibel nur an den fettgedruckten Stellen durchgelesen. Ich habe nur das Fettgedruckte gelesen. Oh, habe ich gedacht, das ist eine schöne Bibel, die möchte ich haben. Nur das Fettgedruckte. Und in der Lutherbibel, in der alten Lutherbibel, sind nur die Verheißungen, nur die Segnungen fettgedruckt. Und ich habe mich so getäuscht. Ich war so irritiert, ich habe gedacht, warum funktioniert es bei mich nicht? Befiehl du deine Wege dem Herrn und hoffe auf ihn und er wird alles wohl machen. Ich habe nur dieses Wohlmachen ganz groß gelesen, aber das ist eine Bedingung davor und oder danach. Irgendwo ist eine Bedingung, immer nur so eine Klausel, so eine Fußangel. Etwas, was uns festmacht. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur die Segnungen. Wenn du eine Segnung Gottes haben willst, und du wirst sie haben, du wirst mächtig gesegnet, wenn du Gottes Wort ernst nimmst. Aber, weißt du, wir sind so Rosinenpicker. Wir picken immer so die Rosinen aus dem Wort Gottes, aus dem Reden Gottes. Das war gut. Jemand kam zu mir, die Weissagung kann ich nicht annehmen. Na gut, kann es nicht annehmen. Ich kann es auch vieles nicht annehmen. So, ich kann die Weissagung nicht annehmen, die Prophetie kann ich nicht annehmen. Eigentlich kann ich sehr viel aus der Bibel nicht annehmen, weil ich das nicht verstehe. So, es gibt vielleicht viele Dinge, die du heute Abend nicht verstehst. Und das möchte ich dir auch frei weg sagen, lass sie stehen. Lass sie stehen. Zu einem Mann Gottes kam einmal auch ein Bibelschüler und sagt: Oh Pastor, ich verstehe so viele Bibelstellen nicht. Dann sagt der Junge: Was machst du beim Fischessen mit den Gräten? Die lasse ich liegen. Dann sagt er: Genau das Gleiche mach mit den schwierigen Bibelstellen, die du nicht verstehst. Wie beim Fischessen. Lass die Gräten einfach liegen. Kümmere dich nicht darum. Eines Tages vielleicht kriegst du so ein Gebiss und so einen Magen, dass du sogar die Fischgräten zermalmen und schlucken kannst. So, das ist ja kein Problem. Lass die liegen. Auch mit Prophetien, die du heute Abend vielleicht nicht verstehst. Die sagst unverständlich. Gott spricht immer, wenn Gott spricht. Gott ist ja unerforschlich, unbegreiflich. Und das Gleiche. Gottes Reden ist nicht dein Dialekt. Nicht deine Mundart. So viele Menschen denken, Gott spricht Deutsch. Nein, nein, der hat seine eigene Redensart. So, er spricht so, wie er von Ewigkeit immer schon gesprochen hat. Er hat nicht Sprache lernen müssen. Die hat er den Menschen gegeben, diese Sprache. Und die ist noch verwirrt. Unsere Sprache ist eine verwirrte Sprache. Seit Babylon haben wir ein Wirrwarr an Sprachen. So, wie wir verstehen, sehr schwierig. Aber er sagt so, dass wir es schon begreifen können. Und das ist immer eine Zumutung. Abraham, zieh aus. Verlass das Bisherige. Würdest du das machen, wenn Gott zu dir im Traum reden würde? Wie beim Abraham hier? Wechsel deinen Beruf. Verkaufe, was du hast. Verkauf dein Auto, das frisst dich auf. Oder verkleinere dich ein bisschen. Deine Wohnung mit 5 Zimmer allein stehen. Was sollst du da denn alles machen? Ist nicht so viel. Oder egal was es ist, trink nicht so viel, was es auch immer ist, Gott redet zu dir in Stichworten, gibt dir einen Gedanken, du erfährst es, aber nein, nein, das ist für die anderen. Weißt du, wir hören immer für die anderen, wenn Gott redet. Was gehört heute, was der für den, das sollte Schwester sowieso hören oder Bruder sowieso hören und ich kaufe eine Kassette und ich schicke ihnen eine Kassette zu, damit die anderen es gut hören und verstehen, was der Pastor, was der Heilige Geist in der Gemeinde geredet hat. Und der Heilige Geist spricht in der Gemeinde. Also es gibt keinen Zweifel, dass Gott nicht redet, auch heute Abend. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. 7-mal steht es in der Bibel, das heißt also vollständig, ohne Ausnahme, spricht Gott in der Gemeinde. Heute noch, solange die Gemeinden auf Erden existieren, wird Gott durch den Prediger sprechen. Auf jeden Fall. Kein Zweifel und keine Frage. So, Gott spricht jetzt im Traum zum Abraham, zieh aus. Gib alle Sicherheiten auf. Lass alle Bindungen los, alle menschlichen Beziehungen und zieh mit deiner unfruchtbaren Frau in ein unbekanntes Land. Das ist, was Gott sagt. So in die Fremde fort. Wenn Gott redet, ist das für uns immer eine Zumutung. Also ich denke, die Segnungen Gottes kannst du nicht billiger bekommen. Das ist Zumutung. Er schmeichelt nicht. Gott schmeichelt nicht. Nur der Teufel schmeichelt uns. Nur die Lüge schmeichelt uns. Und in der Bibel heißt es, die Leute werden in der Endzeit sich Lehrer aufsetzen, die ihnen Worte erzählen, wo ihnen die Ohren jücken. Was sie gerne hören. Du bist gut, bei dir ist alles in Ordnung, bei dir stimmt alles, du brauchst nicht, mach weiter so, verändere dich nicht, leb wie bisher. Das wird der Teufel dir erzählen. Denn er möchte dich auf dem Weg des Verderbens, auf der breiten Bahn möchte haben, auf der Rennbahn zur Hölle. Da will er dich behalten. Deshalb wird er dir immer wieder gut zureden. Bleib, wie du bist. Aber der Heilige Geist, wenn Gott redet, er möchte nie, dass du so bleibst, wie du bist. Er will Veränderung in deinem Leben bewirken. Was Neues schaffen. Dich zu neuen Grenzen führen, zu neuen Dimensionen führen. In ein Land, das du nicht kennst. Du sollst ein Entdecker werden. Du sollst neue Lebensweisen, neue Lebensarten entdecken. Du sollst die Wunder Gottes entdecken, die Herrlichkeit Gottes entdecken. Das ist, was Gott dir schenken möchte. Er mutet dir etwas zu. Wenn Gott uns etwas anvertraut, dann sind wir auch in der Lage, es auszuführen. Abraham. Und zu vollbringen. Wenn Gott sagt, zieh aus, dann wird er dir helfen. Also, es ist so wichtig, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu werden. Auch Täter des Wortes zu werden. Also, hören allein genügt nicht. Und jetzt die Tat umzusetzen. Er mutet uns zu, dass wir unsere Existenz ganz Gott ausliefern. Er wird mich versorgen, wird mich durchtragen. Uns wird sowieso alles im Leben zugemutet. Also mir, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir wurde meine Geburt zugemutet. Ich habe nicht gefragt, wann ich geboren werden sollte. Als ich dann am 27. Mai 1948 zur Welt kam, mich hat kein Mensch gefragt, ob du geboren bist oder nicht. Ich bin geboren worden. Niemand hat mich gefragt, ob du Mann oder Frau sein möchtest. Vielleicht möchte ich gerne Frau mal sein. So, aber nein, ich bin als Mann geboren worden. Also, er hat mir zugemutet, lebe Johannes jetzt als Mann. Er hat mir zugemutet und mutet mir auch zu, dass ich eines Tages sterbe. Er mutet mir zu, so viele Dinge, dass ich erfüllen muss in meinem Leben. Also ich komme an diesen Zumutungen nicht vorbei. Er mutet uns zu, dass wir ein gottgefälliges Leben führen. Er mutet uns zu, dass wir unser Leben den Herrn ausliefern, ihn anerkennen, uns taufen lassen. Jemand hat zu mir gesagt, als man über Taufe sprach, sagte, wenn ich mich taufen lasse, meine Großmutter dreht sich im Grab um. Ja, bitteschön, soll sie Karussell fahren dort im Grab, wenn sie das noch kann. So, also, was soll es denn, wenn Gott mutet uns zu? Dir mutet er zu, geh hin, lass dich taufen und dann lerne, was Gott von dir will. Gott mutet uns Opfer zu, Verzicht zu, mutet uns zu. Das ist also, was Gott uns zumutet. Wenn Gott uns redet, er mutet uns zu. Niederlagen, Misserfolge, das mutet uns zu. So viele Menschen, die denken, wenn du glaubst, hast du keine Probleme. So dumm war ich auch einmal. Ich habe geglaubt, wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, da geht's alles wie gebuttert, wie geschmiert. Hast keine Sorgen, dein Portemonnaie ist voll, bist kerngesund, hast keine Anfechtungen. Nein, ich habe genau das Gegenteil erlebt. Aber Gott mutet mir das zu. Aber ich bin in all dem, was Gott mir zugemutet hat, stark geworden. Und das ist mein Plus. Ich habe gelernt, beides zu haben und nicht zu haben. Ich habe gelernt, mit dem Fahrrad zu fahren und ich habe gelernt, mit dem Auto zu fahren. Ich habe gelernt, mit dem Traktor zu fahren. Ich kann alles. Und ich kann zu Fuß gehen und ich kann alles, je nachdem, wie ich brauche. Gott mutet uns Aufbruch zu. Er mutet uns, dass wir in die Erde fallen, wie das Weizenkorn und sterben und dann zu neuem Leben auferstehen. Er mutet uns zu Stürme und Probleme. Seine Jünger schickt er, und das ist Reden Gottes, fahrt rüber übers Meer, fahrt rüber auf die andere Seite. Er mutet uns zu, über die andere Seite zu fahren, und er hat genau gewusst, jetzt kommt ein Orkan, ein Hurrikan womöglich, oder was sonst noch im See Genezareth passiert. Also was ganz Merkwürdiges, sowas war noch nie, Petrus war das nicht gewöhnt, hat sowas noch nie erlebt. Und er mutet uns zu, dass wir in Stürme hineingeraten, und mittendrin in dem Sturm, wenn die nicht mehr weiter wissen, dann erleben sie die Herrlichkeit Gottes. Gottes Reden. So viele Menschen denken, es ist immer süß, nett, lieb, niedlich. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Gott mutet uns zu, dass wir klug sind und ohne falsch. Gott mutet uns zu, dass wir segnen und vergeben. Ja, segnen, das geht noch, aber vergeben, vergessen, einfach stehen lassen. Gott mutet uns zu, wie beim Abraham, dass wir alles verkaufen und dann in ein neues Land ziehen. Das mutet uns zu. Er mutet uns zu, dass wir das Wenige, das wir haben, vermehren, multiplizieren. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebrauche deine Gaben. Er mutet dir zu, dass du das bisschen, diese paar Brötchen, die du in der Hand hast, junger Mann, hier dieser junge Bursche in der Bibel, er mutet uns zu, dass wir diese Dinge einfach aufgeben und dann dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen und dann das Wunder erleben und dann, dass unsere Probleme gelöst werden. Gott mutet uns zu, dass wir den Anfang machen. Nicht, dass wir warten, bis irgendjemand den Anfang macht, sondern er mutet uns zu, dass wir den Anfang machen. Er mutet uns zu, dass ich die Probleme löse. Wenn er zu mir redet und ich habe ein Problem, nehmen wir mal an, ich habe viele Probleme, die werde ich nie ausbreiten den Leuten, sonst vermehre ich meine Probleme noch. Und ich will nicht meine Probleme multiplizieren. Ich will meine Probleme so gering wie nur möglich halten. So, und nur ich und Gott und vielleicht ein, zwei, drei Leute sollten wissen und nicht mehr sollten über meine Probleme Bescheid wissen. Das ist vollkommen genug. So, und jetzt sollte ich die Probleme lösen, furchtlos auf die Dinge zugehen und ich sollte kämpfen und Gott schützt mich, Gott hilft mir. Das ist das Einzige, was ich von Gott habe. Ich bin dein Schirm und dein Schild und deine Burg und dein Fels und so weiter und fallen so viel auf der Seite und so viel auf der Seite, dich sollst nicht treffen. Fürchte dich nicht, geh los und kämpfe. Menschen verstehen die Sprache Gottes nicht. Die denken, es ist immer wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nein, nein, wenn Gott redet, erst hinterher, nachdem du durch bist durch das Tal, nachdem du das erlebt hast, was Gott dir gesagt hat, dann habt ihr je Mangel gehabt? Habt ihr je Probleme gehabt? Ging es euch schlecht? Da war kein Kranker ungebrechlich. Am Schluss der Wüstenwanderung, da war kein Kranker ungebrechlicher unter ihnen, nachdem sie durchgegangen sind mit Gottes Macht. Gott will verstanden werden. Verstehst du Gott? Und es ist so wichtig, Gott hat jetzt heute so zu dir geredet. Morgen spricht er das Gleiche und sagt dir genau das Gegenteil von dem, was er gestern dir gesagt hat. Jetzt sind Gottes Kinder erschüttert. Gestern hat er, und ich nehme jetzt Moses, nicht dich, jetzt nehme ich Moses. Gott hat gestern zu Moses gesagt, geh zum Felsen und schlag den Felsen. Und der hat kräftig draufgeschlagen. So, dann ist das Wasser alle geworden. Die Leute haben wieder kein Wasser gehabt, wieder gebetet, hat Gott wieder gesprochen. Geh zum Felsen. Und jetzt sagt er genau das Gegenteil. Rede zum Felsen. Weißt du, und er hat es einfach überhört. Er hat es einfach überhört, nicht aufgepasst. Er hat nur gehört, geh zum Felsen. Und rennt zum Felsen und hat gedacht, so habe ich gestern gemacht und so mache ich es heute. Und das war sein Verhängnis. Er hat sich den Weg ins gelobte Land dabei verbaut, weil er nicht auf die Stimme Gottes hingehört hat. Er hat gedacht, so wie gestern. Gott arbeitet nie auf der gleichen Art und Weise, wie er gestern gesprochen hat. So muss er nicht unbedingt heute so sprechen. Und manchmal haben Gottes Kinder große Schwierigkeiten, mit Widersprüchen umzugehen. Ich kann euch sagen, hier in der Bibel, wenn ich ganz ehrlich bin, und bitte nicht erschrecken, ich kann dir hier mindestens über 200 Widersprüche beweisen, auf den Tisch legen. Widersprüche in der Heiligen Schrift. Und jetzt kommen Leute und sagen, wie ist das möglich? Einmal haben sie einen Engel gesehen bei der Auferstehung, einmal waren es zwei, einmal war gar kein Engel dabei. Was ist jetzt richtig? Ich denke nur auf die Auferstehung. Dieser Auferstehungsmorgen, Ostermorgen. Ja, da sind sie total verwirrt. Da widerspricht sich jeder Evangelist, erzählt was anderes. Widersprüche. Wenn du Gottes Reden verstehen möchtest, die Wahrheit ist global. Die Wahrheit ist universell. Die Wahrheit ist nicht Schmalspur. Die Wahrheit ist Breitband. Die Wahrheit ist umfangreich. Und so, wenn Gott zu dir redet, und ich kann heute Abend nicht den Boden anschauen hier und gleichzeitig die Decke. Ich muss mich auf etwas konzentrieren. Entweder die Decke, kann ich den Boden nicht sehen oder nicht so gut sehen. Oder ich kann nicht die Seite sehen und ich kann nicht die andere Seite sehen. So ich, und das ist auch mit diesen Widersprüchen, wo wir manchmal in der Bibel spinnen. Auch manchmal, wenn Gott zu uns redet. Gott spricht mal von der Seite zu uns. Gott spricht manchmal von der Seite zu uns. Gott spricht manchmal von der Seite zu uns. Und Gott spricht manchmal von der anderen Seite zu uns. Von den vielen Seiten zu. Und plötzlich sagst du, jeder Bruder, der kommt und jeder Pastor, der predigt. Ich habe jetzt drei Predigten gehört. Und in jeder Predigt kam was anderes. Hat Gott mir ganz was anderes gesagt. Ja. Weißt du, was das bedeutet? Von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten knetest du mich. Weißt du, Gott ist der Töpfer und Gott arbeitet an uns. Und du wirst so richtig durchgemengt, wenn Gott an dir arbeitet. Da werden alle Aspekte deines Lebens berührt. Einmal so und einmal so. Ich habe in Rumänien meine schrecklichste, meine gesegneteste, meine primitivste Predigt gehalten, die ich je gehalten habe in meinem Leben. Ich bin dort, darf dort nicht predigen, und Ceausescu noch damals, darf nicht predigen, das ist die Sekuriatis im Gottesdienst und was weiß ich. Ich werde sogar im Raum abgeschoben und ich bin in die Karpatenberge gefahren, um Bären zu gucken. Im Zoo und habe gedacht, ich will da mal ein paar Bären sehen. Wenn ich schon diese weite Reise mache, möchte ich auch was von der Natur haben. Bin dort und wo ich im Park bin, spricht der Heilige Geist zu mir, Johannes, geh zurück in der Gemeinde, wo du heute Morgen war's. Ich sage, aber Herr, die haben mich rausgeschmissen. Obwohl ich dort bei meinen Brüdern war, die haben mich nicht singen lassen, die haben mich nicht beten lassen, die haben mich nicht predigen lassen, nicht kein Grußwort sagen. Und ich darf nicht einmal in Erscheinung treten, die haben mich abgeriegelt. So, was soll ich in der Gemeinde tun? Und dann komme ich in diese Gemeinde und derselbe Pastor, der mich so abgeriegelt hat, weil Sikuriatis da war und es gefährlich war in der Zeit. So, derselbe Pastor, der mich so abgeriegelt hat, hält den Gottesdienst nachmittags oder ja, so früh Nachmittag. Derselbe Pastor unterbricht seine Predigt. Und während er sieht, ich war nicht einmal, weißt du, die sind schön mit Krawatte und schwarzen Anzug und so, ganz schön und so. Ich war in Jeans und T-Shirt, so richtig amerikanisch war ich im Gottesdienst. Und dann gehe ich rein und während ich so reinkomme, verlässt der Pastor das Pult, kommt auf mich zu. Bruder, die Luft ist sauber, du kannst hier einen Gottesdienst halten. Und jetzt habe ich, ja, aber ich habe nicht einmal die Bibel dabei. Ich habe gedacht, ich besuche die Geschwister, wenn der Heilige Geist sagt, geh zurück in die Gemeinde, wo du heute Morgen warst. So, ich habe dem Heiligen Geist gehorcht, ich habe nichts verstanden. Und ich habe auch nie im Geringsten gedacht, dass ich überhaupt ein Grußwort sagen werde. So, ich habe nicht einmal die Bibel dabei gehabt. So, dann war eine Schwester da, habe ich der Schwester, hast du eine Bibel dabei? Wir waren eine Gruppe. Dann hat sie eine Bibel gehabt. Und ich sage, lieber Heiland, ich muss was sagen. Und ich weiß nicht einmal, was ich sagen sollte. Und ich habe meine Bibel im Auto draußen. So, bitte hilf mir. Und dann schlage ich die Bibel auf. Links gebacken, rechts gebacken. So ein Quatsch. Kann ich nicht bringen. Dann bete ich weiter, und frage den Herrn, Herr, gib mir bitte ein Wort. Du siehst, die Geschwister sind etwa 300 bis 400 Leute im Gottesdienst und ich muss ein Wort bringen und ich weiß nicht was. Und ich bin eigentlich so verwirrt, dass ich nichts sagen kann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann gehe ich hoch, der Dolmetscher, frage ich noch jemand, kann hier jemand Deutsch übersetzen? Und dieser Junge, der das Deutsch übersetzt hat damals, ist heute Pastor in Süddeutschland. Muss ich überlegen, der war ein junger Bursche, der ein bisschen Deutsch konnte, hat seine Gabe gebraucht. Und dort beim Übersetzen hat er seine Berufung bekommen. Fantastisch. Und er ist Prediger, hat mich jetzt neulich irgendwo begrüßt. Und ist so glücklich. Dort und nicht im geringsten hat dieser 17, 18-jährige Bursche gedacht, dass er je einmal predigen wird. Aber der konnte Deutsch, war also Siebenbürger. Und ich stehe da und während ich so blätter, wieder die Bibel aufgeschlagen. Furchtbar. Kein Wort. Links gebacken, rechts gebacken. Ich schlage nochmals zu und dann stehe ich da und Geschwister sage ich, ich bin eigentlich nicht vorbereitet zum Predigen, aber ich weiß, Gott wird euch das richtige Wort geben. Und dann schlage ich noch einmal die Bibel auf, links gebacken, rechts gebacken. Dann sage ich, entschuldigt mich, aber Gott gibt mir für diese Gemeinde, für diesen Gottesdienst kein anderes Wort als dieses alte prophetische Wort, links gebacken, rechts gebacken. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, wenn meine Mutter zu Hause Plinsen, Pfannkuchen gemacht hat, dann hat sie einfach umgedreht, so dass so beide Seiten so richtig durchgebacken sind. Und während ich so das Wort durchgebacken spreche, kommt die Salbung auf mein Leben und plötzlich spüre ich, der Heilige Geist da ist da. Ich predige etwa 15 Minuten. Plötzlich schreit ganz hinten eine Frau. Also sowas habe ich noch nie gehört. Eine taubstumme Frau. So eine grelle Stimme. Und die Geschwister zucken zusammen. Und ich höre und sage, wir sollen leise sein. So macht sie, so. Wir sollen leise sein. Alles zu laut, was im Gottesdienst passiert mit und so weiter. Und Gott hat sie geheilt von ihr Gehör und ihre Zunge wurde gelöst und sie war geheilt. Jetzt haben die Leute gedacht, der Heilungsevangelist aus Amerika ist gekommen. So, jetzt kamen sie. Ich konnte meine Predigt nicht mehr weitermachen. So, plötzlich kamen sie alle, ich soll für sie alle beten und so weiter. Und dann waren sie nicht da. So ein Berg Taschentücher habe ich gehabt und Tempotücher und was sonst noch was. Gegenstände, für die ich gebetet habe, dass die zu Hause sind. Die haben gedacht, ich wäre in einer anderen Gemeinde. Wo ich dem Pastor gesagt habe, ich gehe in eine andere Gemeinde, ich kenne auch in einer anderen Stadt eine Gemeinde. Und dort waren die ganzen Sikuriates. Die haben gedacht, das gibt etwas. Wenn der dort predigt, da fliegt die Gemeinde auf. So, und der Heilige Geist hat mich so geleitet. So, wir sind manchmal unvorbereitet und Gott gebraucht. Unsere Verlegenheiten sind dann in solchen Momenten Gottes Gelegenheiten. So, wir müssen hören und es ist so wichtig, wenn Gott spricht jetzt, heute und hier. Wenn Gott redet, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, ist es so wichtig, dass wir sofort reagieren. Irgendwie. Entweder sagen wir, ist nichts für mich, ich habe geprüft, lasse ich liegen. Oder sofort handeln. Weißt du, das teufelsliebstes Möbelstück, was das teufelsliebstes Möbelstück ist, weißt du das? Die lange Bank. Die lange Bank ist das teufelsliebstes Möbelstück. Nächstes Jahr, wenn ich verheiratet bin, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, wenn ich ein Haus gebaut habe, wenn ich Kinder habe, wenn ich meine Rente habe und wenn das und das ist das liebste Möbelstück. Wenn Gott redet, Abraham, zieh aus Ur und Chaldea. Abraham hätte sich manches ersparen können, wenn er Gott sofort reagiert hätte. 70 Jahre hat er verpulvert, für nichts und gar nichts in seinem Leben. 70 Jahre waren für die Katz in seinem Leben, weil er sich so lange in Haran aufhielt. Und Gott hat gesagt, trenn dich von deinem Vater. Der hat gehört auf Gott. Der ist ausgezogen, hat den Lot mitgenommen und seinen Vater Tara. Und er konnte erst weiterziehen, als in Haran Vater Tara gestorben war. So, auf Gott hören. So viele Menschen hören auf Gott, aber nur 80% gehorchen sie, tun sie, was Gott gesagt hat. 80% sind sie bereit zu erfüllen. Und das ist zu wenig. Wenn Gott zu uns redet, alles oder nichts. So, Gott möge uns helfen, dass wir auf seine Stimme hören. Hier habe ich im Lukas-Evangelium gelesen, auch euch, die ihr hört, sage ich, hörst du, durchhören. Und jetzt Ezekiel 2, Vers 1. Stell dich auf deine Füße. Ich will mit dir reden. Erst wenn du auf der Ebene Gottes stehst. Von Angesicht zu Angesicht. Gott will von Angesicht zu Angesicht mit uns reden. Das ist Gottes Ziel mit mir und mit dir. So, dass er mit uns redet. Morgens, wenn du noch im Bett liegst, redet er im Traum, schickt seine Engel zu dir. Und sie offenbaren dir Dinge. Oder irgendwo in der Stille, wo du bist. Gott redet in der Stille. Gott redet nicht im Trubel. Gott redet nicht im Stress. Gott redet nicht in der Hektik. Und da, wenn du stiller bist, kriegst du göttliche Offenbarungen, Eingebungen, Impulse, große Wahrheiten erfährst, wenn Gott in der Stille zu dir redet. Setzen Sie sich hin. Es ist gesund für Sie. So, lasst uns aufstehen und lasst uns heute Abend in die Gegenwart Gottes gehen und lasst uns Gott anbeten und Gott preisen. Einfach Ehre geben und ihn preisen. Benutze das, was du hast. Gebrauche deine Gaben und lass uns jetzt Gott preisen und sagen, Herr, ich möchte auf deine Stimme hören. Sprich, o Herr, sprich zu mir, sprich zu meinem Herzen. Bitte Gott, dass er zu dir redet. Halleluja. Wir heben unsere Hände auf und beten Gott an und sagen, Herr, hier bin ich. Hilf mir, dein Wort zu verstehen. Hilf mir, dass ich nicht fehlgehe, dass ich nicht eine Möwe bin, ein Strauß, der alles verschlingt, sondern prüft alles und das Gute behaltet. Das, was von dir ist, möchten wir behalten. Die Wahrheit möchten wir behalten. Herr, da ist so viel Verpackung. Und heutzutage in unserer Produktionsgesellschaft, da ist so viel Verpackung, so viel Styropor, so viel Plastik, so viel drumherum. Herr, wir möchten den Kern, die Wahrheit. Wir möchten das Wirkliche, das Leben, das Echte. Das möchten wir heute Abend in deiner Gnade erfahren und erleben. Bitte, Herr, offenbare dich uns und wir möchten heute Abend gesegnet werden. Wir möchten heute Abend wirklich unter dem Segen Gottes kommen und deine Herrlichkeit erfahren. Herr, wir möchten wirklich Täter des Wortes werden, Herr Jesus. Wir möchten nicht nur hören. Mein Herz befriedigt nicht nur, dass ich etwas höre, sondern ich möchte auch etwas erleben. Ich möchte etwas erfahren. Ich möchte zu etwas kommen, zu etwas bringen in meinem Leben, Herr Jesus. Und deshalb sind wir auch heute Abend da, dass du uns weiterführst. Vom Hören zur Tat, zur Umsetzung. Herr, dass wir einfach deine Herrlichkeit erleben in unserer Umgebung. Segne uns, Herr Jesus. Halleluja. Preis, Lob, Dank und Ehre sei dir. Ehre dir, Gott. Halleluja. Lass uns einen Chorus zusammen singen. Es ist vollbracht, glaube ich. So heißt dieser Chorus. Heide, du musst spielen. Wisst ihr, als ich vor Jahren mal im Gebet war, da las ich, es war gerade Ostern, da las ich die Stelle. Und Jesus wurde gekreuzigt auf Golgatha. Ja gut, das ist normal, das steht drin. Und dann heißt noch so ein merkwürdiger Zusatz. Das heißt also, die da hören, die hören es durch. Da ist noch ein ganz merkwürdiger Zusatz, dass da heißt, übersetzt, Schädelstätte. Ich habe gedacht, liebe Zeit, müssen die Juden so komisch sein, die Evangelisten so komisch sein, die Bibelschreiber so komisch sein, was da heißt, Schädelstätte. Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, Jesus wurde gekreuzigt vor 2000 Jahren auf Golgatha. Und jetzt muss ich das nehmen, was er getan hat, in meinem Kopf übersetzen. Aber jetzt will ich noch ein Stückchen weitergehen heute Abend. Der Heilige Geist ist inzwischen schon da. So, damals war der Heilige Geist noch nicht da, als die das geschrieben haben. So, und jetzt ist der Heilige Geist. Und jetzt muss das, was in meinem Kopf ist, in meinem Herzen ist, was Christus für mich getan hat, was ich verstanden habe, jetzt muss das umgesetzt werden in meiner Umgebung, in meinem Umfeld. So, übertrage das, was Gott in dein Herz gelegt hat. Verstehe das Reden Gottes. Denk an die alten Prophezeiungen, die Gott dir gegeben hat. Und wenn noch irgendeine Prophezeiung da ist, die noch nicht erfüllt ist, so, wo Gott hat zu dir geredet, in seinem Wort was den Finger drauf gelegt, erfülle diese Bedingung. Tu das. Er redet immer wieder. Und wenn Gott immer wieder redet, ein typisches Merkmal des Redens Gottes ist, du kannst hingehen, wo du willst. Überall sprechen die Leute vom gleichen Thema. Weil es dein Problem ist. So, jemand kam zu mir und sagte, ich war vorhin in einer anderen Gemeinde, die haben über die Taufe gesprochen. Bei euch spricht man wieder über die Taufe. Oder jemand anders. Ich sag, was ist Taufe vielleicht dein Problem? Ja, ich bin zwar nicht ganz glücklich, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich sag, siehst du, Gott redet zu dir, hör doch, was er dir sagt. Über die Taufe. Oder es kann ein anderes Problem sein. So, höre auf das, was der Geist sagt. Wer Ohren zu hören hat, der höre, was er dir heute Abend zu sagen hat. Lob und Dank. Wir möchten ein ganz besonderes Gebet heute Abend sprechen. Der Heilige Geist zeigt mir, dass wir unsere Hände auf unsere Ohren legen mögen. Wenn du das möchtest, kannst du es tun, musst nicht tun. Aber es dir überlassen. Wenn du die Stimme Gottes hören möchtest, segne deine Ohren. In der Bibel heißt es, erweckt mein Ohr wie das Ohr eines Jüngers. Herr, gib mir ein verständiges Ohr. Schenk mir nicht nur das Gehör, dass du besser hörst. Das ist nicht das Problem. Du hörst genug. Du hörst viel zu viel manchmal. Dinge, die du nicht hören solltest. Aber Herr, öffne mein Ohr für deine Stimme. Ich möchte deine Stimme hören. Herr, ich möchte dich hören, dich heraushören. Ich möchte die Stimme des guten Hirtens heraushören. Weißt du, das ist so wichtig, dass wir die Stimme des guten Hirtens heraushören. Die Stimmen sind so eng beieinander. Als wir damals Radiosendungen machten über Radio Luxemburg, da war Radio Luxemburg, Radio Moskau, Radio Vatikan da und die Sendungen, die wir hatten, das war so eng beieinander. Und das hat, weißt du, nur ein paar Millimeter weiter, da war ein ganz anderer Sender. Und Herr, öffne mein Ohr. So, lass uns zusammen beten und sagen, Herr Jesus, ich möchte ein geöffnetes Ohr haben. Ich möchte hören, morgens früh schon in der Nacht, Herr Jesus, wann es auch immer ist, ich möchte deine Stimme hören und ich möchte deine Stimme verstehen, lieber Heiland. Ich möchte, dass du den Heiligen Geist mir sendest und mir mein Verständnis öffnest für deine Wirklichkeiten. Herr, das ist der Mensch, der normale Mensch, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Der kann hören, so viel er will. Er versteht nicht. Aber Herr, lass es mein Ohr noch viel, viel mehr dich hört. Herr, dass ich dich aus diesen vielen Stimmen, diesem ganzen Wirrwarr in dieser Welt, dich heraushöre. Herr, und ich verstehe, ich danke dir. Herr, dass du mir meine Ohren salbst, meine Ohren heute Abend segnest. Oh Gott, und wenn ich innerlich gut höre, werde ich auch äußerlich gut hören und werde auch äußerlich alles gut verstehen. Herr, deshalb von innen her beginnt die Heilung, von innen her beginnt der Segen. Und ich spüre, wie der Heilige Geist jetzt wirkt und Ohren geöffnet werden. Der Herr gibt geöffnete Ohren, Halleluja, Halleluja, so dass du seine Stimme hörst, dass du die Stimme verstehst. Und wenn Gott spricht zu dir, dass du sagen kannst, ja, danke, Herr, du warst es, ich habe Angst vor dir. Und es ist ganz verständlich, wenn du Gott als erstes begegnest, du fürchtest dich. Und deshalb sagt der Heiland ganz von vornherein, bevor er dir guten Tag sagt, sagt, fürchte dich nicht. Und dann fängt er mit dir erst zu reden. Dann stellt er sich dir vor, fürchte dich nicht. Du musst vor Gott nicht Angst haben, aber er will dein Ohr öffnen. Halleluja. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach, heißt es in der Bibel. Dein Herz brennt. Du hast Hunger nach Gott. Ich spüre, wie so viele Menschen hier sind, die Hunger nach Gott haben, die nicht zufrieden sind mit Religion und Tradition und äußere Formen. Die möchten mehr. Und Herr, ich möchte deine Stimme hören. Segne mich. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen.